Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Klangentdeckerinnen und Alltagsakrobatinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klarer Kopf. Ich bin Timo Schüler, ich bin EMDR und EFT-Coach und vor allen Dingen bin ich seit frühester Kindheit Musiker und damit auch Klangexperte. Hast du dich schon mal gefragt, warum dich manche Geräusche wirklich total stressen, während andere dich sofort ruhiger, fokussierter oder sogar richtig klar im Kopf machen? Was wäre, wenn dein Gehirn auf bestimmte Töne reagiert, wie ein Instrument auf den richtigen Akkord? Wenn es möglich wäre, mit gezielten Klängen wieder in den eigenen Rhythmus zu kommen? Gerade dann, wenn zum Beispiel ADHS für Chaos im Kopf sorgt. Genau darum soll es in dieser Folge gehen. Nicht um irgendwelche Wunderfrequenzen oder esoterische Musik, sondern um neuroaktive Klänge, also Töne, die ganz gezielt auf dein Nervensystem wirken. Und das ist kein neues Mysterium, sondern mittlerweile gut erforscht. Studien zeigen, dass bestimmte Soundstrukturen, Konzentration, Impulskontrolle und emotionaler Balance messbar unterstützen können. Besonders bei Menschen mit ADHS. ADHS ist dabei mehr als ein Herzensthema für mich, weil es eben so viele Menschen betrifft und doch immer noch komplett missverstanden wird. ADHS ist eben mehr als Zappeligkeit und Aufmerksamkeitsprobleme. Das ist ein neurobiologisches Thema mit ganz, ganz vielen Facetten und einem sehr hohen Leidensdruck, aber auch viel Potenzial. In dieser Folge schauen wir uns gemeinsam an, was ADHS wirklich ist, wie sich die Symptomatik im Erwachsenenalter zeigt, welche Folgen das Ganze haben kann, aber auch und vor allen Dingen, welche neuen, auch klang- und soundbasierten Wege der Unterstützung es gibt. Grundsätzlich steht jetzt ADHS erstmal für Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Das ist eine recht technische Bezeichnung für etwas, das im Alltag sehr unterschiedlich ausgeprägt aussieht. Die größten Mythen, vielleicht kennst du ein paar davon. ADHS ist eine Modediagnose, ADHS haben nur Kinder, Betroffene sind einfach nur faul, unorganisiert oder egozentrisch. Fakt ist aber, ADHS ist neurobiologisch messbar. Dabei geht es um eine Dysregulation im Dopamin- und Noradrenalinstoffwechsel, also in unserem Stresshormon- und Glückshormonstoffwechsel. Vor allen Dingen im Frontalhirn, also dort, wo Entscheidungen, Planung, Impulskontrolle und Emotionsregulationen stattfinden. Menschen mit ADHS haben oft Schwierigkeiten, Reize zu filtern. Sie können sich hyperfokussieren, also komplett auf etwas ganz Spezifisches drauf fokussieren oder eben auch in Gedanken verlieren. Sie können impulsiv handeln und sich selbst dabei beobachten, aber nicht stoppen. Das ist keine Frage des Wollens, das ist eine Frage der neuronalen Regulation. Wenn du an ADHS denkst und selbst nicht darunter leidest, was ist das erste Bild, was du vor Augen hast? Wahrscheinlich das Bild eines zappeligen Kindes. Meistens ein Junge, der im Unterricht stört, der unaufmerksam wirkt und der ständig aufsteht. Und ja, im Kindesalter zeigt sich ADHS eben häufig über diese sogenannte Hyperaktivität. Das heißt körperliche Unruhe, impulsives Verhalten, Schwierigkeiten stillzusitzen oder auch nur abzuwarten. Das wird dann schnell abgetan als, du hast keine Geduld oder ähnliches. Doch diese Form verändert sich im Lauf des Lebens. Die verschwindet nicht einfach mit dem Erwachsenenwerden. Vielmehr verlagern sich die Symptome immer weiter nach innen. Weil wir einfach als Erwachsene können wir nicht mehr so ganz einfach zappelig sein. Wir haben keinen Unterricht, wo wir ständig aufstehen können. Also verlagert sich das Ganze. Bei Erwachsenen dominieren dann oft weniger sichtbare Symptome. Da kommt es dann zu so einer inneren Unruhe statt äußerer Hyperaktivität. Das ist dann so ein inneres Getriebenensein. Das Gefühl, dass man nie ganz zur Ruhe kommt, auch nicht im Urlaub oder auf der Couch. Man ist immer irgendwo dran am Überlegen. Dann kommst du zu Gedankensprüngen und zu einer Reizoffenheit. Das Gedankenkarussell, das dreht sich immer weiter. Man hat das Gefühl, dass 10 Tabs gleichzeitig im Kopf offen sind und man keinen Tab wirklich so richtig bedienen kann. Dann kommt es oft zu einer Reizüberflutung in sozialen oder lauten Umgebungen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt an den Businessbereich denkt, in Großraumbüros, das ist für ADHSler das Schlimmste, was man machen kann. Aber auch bei Familienfesten wenn du zum Beispiel eine größere Familie hast, die sich einmal im Jahr zu irgendeinem Feiertag immer wieder trifft, dann kann es mal laut werden. Das ist so eine richtige Reizüberflutung. Und dann muss man rausgehen. Das ist dann komplett unangenehm. Dann gibt es oft eine emotionale Impulsivität. Das heißt, es kommt zu Überreaktionen, zu plötzlichen Stimmungswechseln oder einfach nur Schwierigkeiten, starke Emotionen zu regulieren. Das kann natürlich dann zu einem Problem werden, wenn das nicht als ADHS-Ursache oder Symptomatik erkannt wird, sondern das Ganze eben auch zum Beispiel in Richtung Depression oder Burnout sich überlegt wird und gar nicht an die ADHS, an das grundlegende ADHS dran überlegt wird. Natürlich kommt es bei ADHSlern, ADHSlerinnen ganz oft zu Problemen in der Organisation und im Zeitmanagement. Da werden Termine vergessen, Deadlines werden aufgeschoben, das Zeitgefühl selbst ist oft unzuverlässig. Manchmal werden dann selbst einfachste Alltagsaufgaben zu riesengroßen Hürden. Sei es die Wäsche zu waschen, die Post wegzubringen, die Steuer zu machen, Rechnungen zu überweisen. Und das kann dann natürlich im Alltag zu großen Problemen führen. Ein besonders frustrierender Aspekt für viele Erwachsene mit ADHS ist der chronische Abbruch von Projekten, Ideen oder Aufgaben. Die Motivation am Anfang ist oft hoch, teilweise wirklich sogar euphorisch. Da entsteht ein regelrechter Dopaminschub durch diese neue Herausforderung. Das Gehirn liebt das Neue, das Interessante, aber auch das Aufregende. Doch sobald dann Routine wieder einkehrt, Struktur gefragt ist oder es schwierig wird, bricht die Aufmerksamkeit weg. Die Aufgabe wird langweilig, emotional uninteressant und damit für das ADHS-Gehirn kaum mehr erreichbar. Das hat überhaupt nichts mit Faulheit zu tun. Das ist ein biochemisches Muster. Es gibt eine fehlende Dopaminverfügbarkeit in Bereichen, die für die Aufrechterhaltung und für die Zielverfolgung eben zuständig sind. Die Folgen, Ideen stapeln sich, Halbfertiges dominiert den Alltag, beruflich wie privat. Dieser innere Druck, nichts zu Ende zu bringen, kann dann enorm am Selbstwert nagen. Und je mehr man sich anstrengt, desto größer wird dann oft die Erschöpfung. Wichtig ist hier zu verstehen, das Problem liegt nicht, nochmal, nicht im Wollen oder in der Intelligenz, sondern in der Selbststeuerung. Genau deshalb helfen Struktur, visuelle Pläne, kleine Erfolgsschritte und in vielen Fällen eben auch therapeutische Regulation. Hinzu kommt das Phänomen des Hyperfokus. Wenn das Interesse da ist, können Betroffene sich stundenlang extrem konzentrieren, meist auf ein Spezialinteresse. Aber dieser Fokus ist eben oft nicht steuerbar und bricht bei Ablenkung abrupt auch gerne mal ab. Warum ist jetzt ADHS bei Erwachsenen immer noch so eine Art Tabuthema? Also man hört unheimlich viel von Menschen mit Burnout, mit Depressionen und ähnlichem, aber Erwachsene mit ADHS wird eben oft einfach abgetan, beziehungsweise gar nicht erst erkannt. Aber warum wird das übersehen und auch missverstanden? Der Hauptgrund dahinter ist die Maskierung. Viele Erwachsene haben über Jahre hinweg gelernt, sich eben anzupassen. Durch einen Perfektionismus, durch hohe Leistungen, eine soziale Kompetenz oder eben auch Rückzug. Sie funktionieren dann scheinbar gut, zahlen aber innerlich eben einen sehr hohen Preis. Gerade bei Frauen wird dann ADHS oft spät oder eben gar nicht diagnostiziert. Das liegt unter anderem daran, dass bei ihnen eben oft dieser hyperaktive Anteil fehlt oder sich eher über soziale Hyperaktivität zeigt. Ständiges Reden, innere Unruhe, emotionale Anspannung. Und dann kommt es eben ganz häufig zu Fehldiagnosen. Das kann dann von Borderline über Angststörung bis hin zum Burnout reichen. Ein weiteres Problem: Viele Betroffene suchen erst dann Hilfe, wenn es richtig kracht. Also wenn es Jobprobleme gibt, Beziehungsprobleme oder eben durch das Auftreten von weiteren psychischen Krankheiten. Dann wird oft das Symptom behandelt. Wenn es eine Depression ist, werden ganz schnell dann mal die Psychopharmaka in die Hand genommen. Aber es wird nicht an diese zugrunde liegende ADHS-Problematik gedacht, weil es halt einfach noch nicht in den Köpfen drin ist. Die späte Diagnose, wenn man irgendwann mal sich aufgerafft hat als ADHSler und sich damit auseinandergesetzt hat, zum Arzt gegangen ist und man dann wirklich die Diagnose bekommt, ADHS, das kann in erster Instanz ein Schock sein. Aber eigentlich ist es in viel mehr Fällen eine Erleichterung, weil eben ganz vieles dann auf einmal Sinn ergibt. Nicht nur im Erwachsenenalter, wenn man dann in die Kindheit, in die Jugend zurückschaut. Schon da ist es ganz oft aufgefallen. Aber noch mehr Sinn ergibt das Ganze dann im Erwachsenenalter, nämlich diese chronische Überforderung, Chaos im Kopf, das Gefühl, einfach anders zu sein und dieser ständige Selbstzweifel. Das kann alles durch ein ADHS kommen. Aber eine Diagnose allein reicht natürlich nicht. Das braucht dann Verständnis, eine gute Aufklärung und eben auch eine Neuorientierung im Alltag. Denn was in der Kindheit wie eine Verhaltensauffälligkeit ausgesehen hat, das ist im Erwachsenenleben oft ein unsichtbares, aber tiefgreifendes Regulationsproblem. Was passiert, wenn jetzt ADHS eben nicht erkannt wird? Dann kommt es ganz oft in der Folge zu einer Reihe von Schwierigkeiten. Eben zu psychischen Komorbiditäten, also weiteren Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Suchtverhalten, Burnout, Borderline-Erkrankungen. Das kann alles eine Folge einer nicht erkannten ADHS-Erkrankung sein. Es führt natürlich zu beruflichen Problemen. Das kann ein ständiger Jobwechsel sein, so ein Jobhopping, Prokrastination, also Aufschieberitis, eine Überforderung trotz hoher Intelligenz und dem folgend dann eine fehlende Akzeptanz der Mitmenschen. Weil für die einen Mitmenschen sieht man eigentlich relativ intelligent aus und dann wird eben nicht verstanden, warum es ein Problem ist, bestimmte ganz einfache Alltagsaufgaben durchzuführen. Natürlich kann das Ganze auch zu Beziehungsproblemen führen, zu einer emotionalen Impulsivität, ganz vielen Missverständnissen, einerseits einem starken Wunsch nach Bindung, aber auch einer gleichzeitigen Überforderung damit. Besonders kritisch ist, dass viele eben Strategien entwickeln, um zu funktionieren, also klassische Coping-Strategien, auf Kosten der eigenen Gesundheit. Perfektionismus, Überanpassung, exzessives Multitasking, das führt dann oft zu einem Erschöpfungszustand oder sogar bis hin zu einem Entwicklungstrauma, also einem Trauma, was sich langsam über eine längere Zeit aufgebaut hat. Wie kann man jetzt Menschen mit ADHS helfen? Das Erste, was oder eine der ersten Sachen, die einem dazu einfallen, sind natürlich Medikamente wie das Methylphenidat, besser bekannt unter dem Handelsnamen Ritalin, oder eben auch Amphetamine. Die wirken. Das ist keine Frage. Die wirken dadurch, dass sie die Dopaminverfügbarkeit erhöhen. Und das hilft dann beim Fokussieren. Aber sie sind nicht für alle geeignet. Es ist nicht für jeden, der ADHS hat, ist es sinnvoll, Ritalin zu nehmen. Es gibt Nebenwirkungen. Es gibt vor allen Dingen auch eine Stigmatisierung und ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial. Wir reden hier von Amphetaminen. Und Amphetamine haben eben ein hohes Suchtpotenzial. Was gibt es für alternative Ansätze oder auch ergänzende Ansätze? Natürlich Coaching, Psychoedukation, Psychotherapie. Vor allen Dingen Coaching im Bereich von Zeitmanagement, von Organisation kann wirklich helfen, den Alltag besser in den Griff zu bekommen. Dann gibt es sowas wie Bewegung und Achtsamkeit, rhythmische Sportarten, Yoga und atemfokussierte Achtsamkeitstechniken können unheimlich helfen, dieses Getriebenensein wirklich zu unterbinden oder zumindest zu minimieren. Eine Sache, die oft vergessen wird oder überhaupt nicht darüber nachgedacht wird, ist die Ernährung. Es ist durch zahlreiche Studien mittlerweile bewiesen, dass Omega-3-Fettsäuren oder eine ausreichende Verfügbarkeit von Omega-3-Fettsäuren die ADHS-Symptome wirklich verringern können. Aber auch Dinge wie das Magnesium und allgemein proteinreiche Kost kann dazu führen, diese Symptomatik wirklich zu verringern. Auch hier gilt wieder, es kommt auf die Qualität der Präparate an. Kauft nicht das günstigste Präparat, was ihr im Supermarkt bekommt. Das Stichwort ist hier Bioverfügbarkeit, wenn man einfach nur ans Magnesium dran denkt. Da ist es ganz oft Magnesiumoxid, im besten Fall noch Magnesiumcarbonat. Das kann der Körper gar nicht direkt aufnehmen, beziehungsweise muss das Ganze erstmal ja länger auflösen im Magen und der größte Teil wird sowieso wieder direkt ausgeschieden. Bei Omega-3-Fettsäuren, wenn es keine gute Qualität hat, ist es eben oft, dass diese Omega-3-Fettsäuren gar nicht mehr Omega-3 sind, sondern die sind bereits oxidiert, haben also überhaupt nicht mehr den Effekt, den man eigentlich sich dadurch verspricht. Ein vielversprechender neuer oder relativ neuer Ansatz in der Behandlung von ADHS beziehungsweise in der möglichen Verringerung von ADHS-Symptomen ist die soundbasierte Intervention. Dazu komme ich natürlich gleich noch, weil das ist natürlich das, was ich selbst persönlich anbiete und was mir persönlich auch wirklich am meisten selbst hilft. Prinzipiell gilt für alle diese Ansätze, inklusive des medikamentösen Ansatzes, es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Medikamente können erstmal eine Brücke bauen, aber die ersetzen nicht die langfristige Selbstregulation. Klänge können das Nervensystem stabilisieren und helfen, sich eben selbst wieder zu spüren. Wenn man mit anderen Menschen über ADHS spricht, dann denken eben viele an Medikamente, Verhaltenstherapie, Coaching, aber die wenigsten an Klang und an Sound. Und dabei ist das Gehirn eigentlich ein hochgradig rhythmisch arbeitendes System. Und genau da setzt eben Sound, Klänge, Musik an. Das ADHS-Gehirn ist oft im Ungleichgewicht, vor allem was die Regulation von Aufmerksamkeit, von Impulsen und Emotionen betrifft. Neurophysiologisch sind dabei vor allen Dingen folgende Bereiche betroffen. Zum einen der präfrontale Kortex, der ist zuständig für die Planung, für die Inhibition, aber auch fürs Arbeitsgedächtnis. Da haben wir die subkortikale Dopaminachse. Die ist natürlich zuständig für Dopamin, für den Dopaminhaushalt und dementsprechend für die Motivation und für die Belohnung. Und als drittes haben wir das sogenannte Default Mode Network. Das ist quasi unser Bereich, in dem das Gedankenkreisen stattfindet, aber auch die Tagträumerei. Klänge, gezielt eingesetzt, können dann helfen, diese Systeme zu modulieren. Und dabei geht es dann nicht um Musik im allgemeinen Sinne, sondern um akustische Impulse, die gezielt Frequenzen und neuronale Rhythmen ansprechen. Was sagt denn die Forschung dazu? In den letzten Jahren wurden mehrere Studien durchgeführt, die eben gezeigt haben, dass bestimmte Klänge und rhythmische Reize tatsächlich einen messbaren Effekt bei ADHS haben kann. Binaurale Beats im Beta-Bereich, also zwischen 13 und 30 Hertz, oder teilweise sogar bis in den Gamma-Bereich, also zwischen 30 und 50 Hertz, die können die Konzentrationsfähigkeit und das Arbeitsgedächtnis oder die Leistung des Arbeitsgedächtnisses verbessern. Sie fördern nämlich die Synchronisierung der Hirnwellen in Bereichen, die bei ADHS oft unteraktiviert sind. Wir haben isochrone Töne, also Impulse mit klaren rhythmischen Abständen. Die zeigen ebenfalls Effekte auf die neuronale Aktivität. Besonders im Bereich der sensorischen Integration, zum Beispiel für eine bessere Reizfilterung. Und dann haben wir die bilaterale auditive Stimulation, so ähnlich wie bei EMDR, die helfen kann, das emotionale Erregungsniveau zu senken. Was gerade bei emotionaler Impulsivität und Überforderung unterstützend wirken kann. Diese Studienlage ist natürlich noch in Entwicklung, weil es wirklich noch ein sehr junges Thema ist. Aber erste Meta-Analysen, also Übersichtsanalysen, die zeigen, dass die Wirkung vergleichbar ist mit nicht pharmakologischen Interventionen, zum Beispiel das Verhaltenstraining. Der Vorteil: Klänge sind niedrigschwellig, vor allen Dingen nebenwirkungsfrei und individuell dosierbar. Wie wirken jetzt diese Klänge und Sounds konkret im Gehirn? Diese Klänge beeinflussen vor allen Dingen drei Bereiche. Wir haben einmal die Thalamus-Cortex-Verbindung, das ist das Tor zu unserem Bewusstsein. Hier wird gefiltert, welche Reize wir überhaupt wahrnehmen. Bei ADHS ist dieser Filter eben oft viel zu durchlässig. Rhythmische akustische Impulse können dabei helfen, diesen Filter quasi neu zu justieren. Als zweites beeinflussen Klänge die Frequenzlage der Hirnaktivität. Zum Beispiel geht es dann vom trägen Alpha-Zustand in den aktivierten Beta-Zustand. Und das bedeutet dann wiederum mehr Fokus, weniger Abschweifen. Und als drittes beeinflussen diese Klänge, diese Sounds, die vagale Regulation, also die Verbindung zu unserem Parasympathikus, zu unserer Bremse, zu unserem Bremspedal. Niedrige Frequenzen oder sanfte Soundscapes, die können die Herzratenvariabilität, also das ist Maß, wie gut wir auf Stress reagieren können, verbessern und unsere Stressachse insgesamt beruhigen. In meiner eigenen Arbeit mit Mindphonic entwickle ich Klänge, die genau diese Prinzipien umsetzen. Dabei arbeite ich mit zum einen neuroaktiven Frequenzen, zum Beispiel 16 bis 18 Hertz Beta-Tönen, die zur Fokussierung führen, gelayerten, also geschichteten Soundscapes mit Hintergrundrauschen, das zur Reizfilterung führt und bei der Reizfilterung eben auch wirklich das Ganze unterstützt. Und durch dynamische Übergänge eben zwischen Aktivierung und Beruhigung. Das, was für die Tagesstruktur bei ADHS unheimlich helfen kann. Diese Klänge sind nicht einfach schön, sondern eher funktional. Die wirken wie so ein akustisches Training für das Nervensystem. Das Feedback von meinen Testhörern und auch Kunden und Klienten mit ADHS ist dabei sehr vielversprechend. Vor allem, wenn die Sounds in Routinen eingebunden werden. Zum Beispiel morgens zur Aktivierung, einen 5-Minuten-Flow-Booster, mittags wieder zur Regulation und abends zur Entlastung. Immer mit angepassten Frequenzbereichen. Sound allein ist dabei natürlich kein alleiniges Heilmittel. Das ist ein wertvoller Baustein in einem multimodalen Ansatz. Besonders spannend wird es, wenn zum Beispiel Klang- und Soundtherapie mit ADHS-Coaching kombiniert wird. Aber auch Töne, Klänge, Audios an individuelle Symptommuster angepasst werden, zum Beispiel Reizoffenheit gegenüber Antriebsmangel. Die Nutzerinnen können lernen, bewusst mit akustischer Umgebung umzugehen, zum Beispiel durch eine Lärmreduktion, durch Klangrituale oder eben gezielte Pausen mit Soundintervention. Wie kann jetzt ein Fazit aussehen? ADHS ist mehr als nur ein Etikett. Das ist ein Spektrum und es bringt Herausforderungen mit sich, aber eben auch enorme Kreativität, Empathie und Innovationskraft. Die gute Nachricht, es gibt eben Wege, wie medizinische Wege, therapeutische, aber auch kreative Wege. Klänge, Sounds können ein Teil davon sein. In einer der nächsten Folgen sprechen wir dann nochmal etwas genauer über Ernährung und Mikronährstoffe bei ADHS. Eben ein Thema, das noch viel zu wenig Beachtung findet. Auch das Thema Trauma, Entwicklungstrauma an ADHS wird nochmal eine eigene Folge bekommen. Wenn du dich jetzt in dieser Folge wiedergefunden hast, dann schreib mir gern. Teil deine Gedanken auf Instagram, auf Social Media allgemein oder per Mail. Wenn du selbst unter ADHS leidest und wirklich gerne mal was ausprobieren möchtest in diese Richtung, dann kann mein ADHS-Paket genau das Richtige für dich sein. Das sind insgesamt 5 verschiedene Tracks, die sich wirklich neuroaktiv mit ADHS auseinandersetzen. Zum einen fürs Fokussieren, aber auch fürs Entspannen. Dieses Paket verlose ich unter allen, die sich direkt bei mir melden mit dem Betreff ADHS-Paket. Einen ersten Vorgeschmack daraus, nämlich den Flow Booster, kannst du als nächste Episode in diesem Podcast dir anhören. Vielen Dank, dass du wieder bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich freue mich darauf, dich wieder in der nächsten Folge begrüßen zu können. Und bis dahin, behalte einen klaren Kopf und mach's gut.